Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir mischen uns heute unter die großen Stars beim Filmfestival in Venedig. Die zeigen ihre neuen Filme. Yorgos Lanthimos zum Beispiel. Nach The Favourite und Poor Things hat der Regisseur mal wieder mit Schauspielerin Emma Stone zusammengearbeitet. In Bugonia wird sie als Konzernchefin von Verschwörungstheoretikern entführt. Und wie immer bei diesem international gefeierten Duo wird's grotesk und ziemlich wild.
You know this is crazy. You know this is wrong.
You are.
I know you too, Teddy.
Bugonia, der neue Film von Yorgos Lanthimos, hat heute in Venedig seine Uraufführung erlebt. Wir sprechen darüber. Auch über die Goethe-Medaillen, die heute verliehen wurden, unter anderem an den Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala, der seit 8 Jahren in der Türkei im Gefängnis sitzt. Und wir schauen zum Schauspiel Magdeburg. Seit heute darf es sich nämlich mit dem Titel Theater des Jahres schmücken. Das Magazin Theater heute hat seine jährliche Bestenliste veröffentlicht. Auf die werfen wir einen genaueren Blick und sehen uns Premieren an bei der Ruhr-Triennale und beim Tanz im August Festival am Berliner Hebbel am Ufer. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit gestern sind die roten Teppiche in Venedig ausgerollt, aus gutem Grund. Denn wenn es ein Filmfestival gibt, das in den letzten Jahren besonders viele Stars anlocken konnte, dann waren es die Filmfestspiele von Venedig. Das ist in diesem Jahr nicht anders, auch wenn es heute gleich mal eine kleine Enttäuschung gab. George Clooney konnte nicht an der Pressekonferenz seines Films J. Kelly teilnehmen. Er hat nämlich eine schwere Nasennebenhöhlenentzündung. Sein Leinwandpartner Adam Sandler hat das so kommentiert.
Okay. Even movie stars get sick.
Gut, George Clooney hat sich also krank gemeldet. Starmangel am Lido herrscht aber trotzdem nicht. Adam Sandler, Laura Dern und Emma Stone sind vor Ort. Und welche Filme sie dort vorstellen, weiß mein Kollege, unser Filmkritiker Patrick Welinski. Schönen guten Abend, Patrick.
Schönen guten Abend.
Patrick, ich hab's gesagt, der glamouröse Starkult spielt eine große Rolle in Venedig, bei der Presse und bei den Fans sowieso. Bleiben wir nochmal bei dem Thema, denn das spielt auch in den Filmen selbst eine Rolle in diesem Jahr, oder?
Ja, genau. Also allein im Wettbewerbsfilm J. Kelly ist so ein gutes Beispiel, denn George Clooney spielt einen alternden Filmstar, der seiner Teenager-Tochter durch Europa nachreist, aber in Wirklichkeit sich selber sucht. Er will aufhören, weil er meint, sein Leben verpasst zu haben, ein schlechter Vater gewesen zu sein, war er auch. Und der Film fragt manchmal etwas arg sentimental dann schon nach dem Wesen des Starkörpers. Wenn man Projektionsfläche für Millionen von Sehnsüchten und Wünschen ist, der Fans, der Branche, was ist da mit dem privaten Ich? Ja, wie kann man da noch mithalten? Oder schließt man einen Pakt mit dem Teufel? Der Film versucht dann auch so Rückgriffe auf das klassische Hollywood, wo ja zum Beispiel Cary Grant oder Greta Garbo nicht nur Rollen spielten, sondern auch sich selbst als mythisches Selbstbild versuchten zu inszenieren. Und George Clooney ist da schon eine sehr clevere Besetzung für den Film. Allerdings eine Antwort auf dieses ewige Dilemma, die kennt der Film nicht. Er hat nur sehr viel sentimentale Küchenpsychologie zu bieten. Damit ist der Film aber selbst Spiegel dieses Dilemmas und eben der unbeantworteten Frage, ob es diese klassische Star-Persona heute überhaupt noch geben kann.
Darüber machen sich die Stars selber ja auch Gedanken, was Ruhm, Reichtum und Erfolg mit Menschen macht. Dazu hat sich heute in Venedig auch die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Stone geäußert. Sie sagte, dass sie im Social-Media-Zeitalter den Druck spürt, ihre Star-Persönlichkeit stärker zu reflektieren und das private und öffentliche Image deutlicher zu trennen.
Everybody sort of deals with that now. There's a lot of self-reflection for everyone, when it's social media or the way that you're kind of viewed outside of yourself. Or I call it the avatar outside of me, because there's me, and then there's like me here, if that makes sense. I separate the two in my mind a little bit.
Also sie trennt ihre beiden Persönlichkeiten. Und da passt es ja gut, dass sie einen Film nach Venedig mitgebracht hat, in dem es auch um eine Identitätsverwechslung geht.
Ja, das stimmt. Sie wird dort, also ihre Figur wird dafür eine Außerirdische gehalten in Begonia von Yorgos Lanthimos. Der Film ist, so viel sollte ich schon sagen, eine mitunter ziemlich exploitative Horrorgeschichte. Der Film beginnt mit zwei Rednecks, die Bienen züchten irgendwo im Hinterland Amerikas. Einer von denen, übrigens sehr schön gespielt von Jesse Plemons, ist tief versunken in Verschwörungstheorien. Theorien, die übrigens selbst Corona-Schwurbler aussehen lassen wie Teilnehmer eines Philosophie-Kolloquiums. Er glaubt nämlich zum Beispiel, dass eine außerirdische Rasse die Welt zu einem Experiment zwingt und langsam testet, ob wir überhaupt würdig genug sind, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Und er meint, in einer CEO einer Biotech-Firma, eben in der Figur von Emma Stone, eine Anführerin dieser außerirdischen Rasse gefunden zu haben. Und er entführt sie und foltert sie fürchterlich. Doch der Film, der auf einem koreanischen Kinofilm basiert, hat enorm viele Falltüren und spielt dann auch mit unserer Wahrnehmung. Er stellt Fragen wie, was, wenn er recht hat? Was, wenn alles Verschwörung wäre? Ist die Gewalt dann legitimiert? Was ist, wenn unser Leid nur eine Testphase ist, eine Simulation für etwas Größeres? Und auch wenn man zum Beginn dem Foltern und diesem Katz-und-Maus-Spielen etwas kalt gegenübersteht, entwickelt der Film dann mit jeder weiteren Drehbuchseite eine völlig durchgeknallte Wucht, sodass am Ende einem mal wieder der Mund offen steht, wie so häufig eigentlich bei Yorgos Lanthimos Filmen.
Die ja auch sehr erfolgreich sind. Also gerade auch bei Poor Things gab es für dieses Kreativteam Yorgos Lanthimos und Emma Stone vor 2 Jahren den Goldenen Löwen und später auch dann den Oscar für Emma Stone. Also hat Bugonia jetzt genauso viel Erfolgspotenzial?
Ich glaube weniger, weil der Film auch in seiner Gewalt und seiner Blutorgienhaftigkeit ein bisschen zu hart ist und sehr nah am Genre steht als der etwas bravere Poor Things. Aber was diesen Bugonia ausmacht, ist erstmal auch eine tief eingegrabene, etwas didaktische, aber eine sehr natürliche, effiziente Kritik an uns Menschen, an der Menschheit, dass wir zu so viel fähig sind, aber am Ende uns den Planeten eben doch zerstören. Und der Film ist geprägt auch von einer Emma Stone und einem Jesse Plemons auf der Höhe ihrer Kunst. Man sieht den beiden einfach total gerne zu, wie sie hart, verzweifelt, sensibel, gestört sind, diese böse, brodelnde Geschichte irgendwie zum Laufen bringen. Und zugleich merkt man, dass Emma Stone vor allem diese Rollen in den Lanthimos-Filmen ganz bewusst nutzt, um ihre Star-Persona aktiv mitzugestalten. Sehr selbstbestimmt reflektiert, ganz anders als die George Clooney-Figur in Jake Kelly, über die wir gerade gesprochen haben.
Dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Star, dem deutschen Autorenfilmer Werner Herzog. Der ist in Venedig Ehrengast. Natürlich kennt man seine Klassiker mit Klaus Kinski wie Fitzcarraldo, aber auch seine großen Dokumentarfilme. Gestern hat er den Ehrenlöwen fürs Lebenswerk erhalten. Wir haben hier in Fazit darüber berichtet. Und heute wurde nun sein neuester Dokumentarfilm gezeigt, Ghost Elephants. Über den Film sagte Herzog, in Venedig es sei sein Moby Dick. Ein Film über Elefanten, aber eben kein klassischer Naturfilm.
A film about a quest, so it's not a wildlife film. You should not expect a wildlife film. Otherwise, the film is about the dreams of elephants, the spirits of elephants, and it's very obvious in the film that it's maybe a hunt for the white whale.
Also es geht um die Träume von Elefanten und es ist eine Jagd, eine Suche. Was ist das für eine Suche, die Herzog in diesem Film zeigt?
Na, es ist eine Suche, die ihn nach Afrika bringt. Werner Herzog porträtiert die Suche des südafrikanischen Naturforschers Dr. Steve Boyce nach sogenannten Geisterelefanten. Boyce ist besessen von diesen Tieren, die angeblich auf einem riesigen Hochplateau in Angola leben. Er vermutet eine bislang unentdeckte Megaspezies von riesigen Elefanten und gleichzeitig gibt es keine Aufzeichnung über diese Tiere. Es gibt keine Blicke, keine Videos, keine Fotos. Er will sie schießen und da ist diese Obsession von Moby Dick natürlich spürbar. Damit ist Boyce erstmal eine sehr geniale Werner-Herzog-Figur, die ja immer bis an die Grenzen des Vorstellbaren ging. Diese selbstzerstörte Verrücktheit eines Fitzgeraldo, die spürt man auch bei diesem Naturforscher. Aber Herzog wäre nicht Herzog, wenn es weniger um die Elefanten selbst ginge, sondern um das, was sie symbolisieren, eine Verbindung der Natur mit dem Menschen. Er wird auch erstmal kolonialkritisch für einen Werner-Herzog, indem er den Ursprung der Elefantenjagd mit dem Kolonialsystem in Angola zusammenbringt. Und das Ganze ist zusammengehalten von seinem bajuwarischen Englisch, das wir gerade gehört haben, das Schwärmen für das große Rätsel des Lebens, das ist alles da, alles so, wie man es haben will. Daher, es geht wirklich nicht um diese Super-Elefanten, ob man sie sieht oder nicht, sondern was sie für eine Kultur mit sich bringen.
Das heißt, nach dem Preis fürs Lebenswerk waren heute weiterhin alle begeistert von Werner Herzog in Venedig.
Ja, natürlich. Also es geht ja auch um Geister und Legenden. Es gibt da auch eine Begegnung mit einem Stammesfürsten. Und wie er dann sitzt, von Hühnern umgeben und sagt, das ist das pure Glück, dann spürt man, dass eine Sehnsucht da ist bei Werner Herzog. Wie immer, ein Teil des Ganzen zu werden, das hat sein Werk geprägt. Er war ja nie einfach Werner Herzog. Er hat sich selbst als Mythos, als Figur wiedererfunden. Und das macht ihn bis heute vielleicht zum letzten großen Star unter den Regisseuren.
Patrick Wielinski, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Sie haben es gehört, auch im Hintergrund, auf dem Lido ist viel los, das Staraufgebot geht weiter und wir berichten in Fazit über die Premieren des Festivals und dann auch über die große Preisverleihung am 6. September. Es ist der wichtigste Preis der auswärtigen Kulturpolitik. Seit 1955 verleiht das Goethe-Institut einmal im Jahr die Goethe-Medaillen, immer an Goethes Geburtstag, dem 28. August. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden von den Goethe-Instituten in aller Welt nominiert. Über die Vergabe entscheidet dann eine Kommission, die aus Vertretern von Wissenschaft, Kunst und Kultur besteht. In diesem Jahr gehen die Goethe-Medaillen an drei herausragende Persönlichkeiten, die sich um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. An den türkischen Kulturförderer Osman Kavala, an die Sprachwissenschaftlerin Li Yuan aus China und an den Autor David Rehbruck aus Belgien. Henry Bernhard war für uns heute beim Festakt in Weimar dabei.
Es ist Goethes 276. Geburtstag. Die Musik wurde auch komponiert für diesen Tag, aber nicht für den Geheimrat, sondern für die drei Preisträger. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost, setzt den Ton. Bezieht sich auf Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Kunst an sich sei schon Widerstand der Ästhetik und fördere Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen.
Für diese Verständigung und gemeinsamen Weltsichten setzen sich natürlich auch unsere Preisträger ein. Sie möchten wir heute für ihr Engagement, ihren Mut und ihre Widerständigkeit mit der Goethe-Medaille ehren. Sie leben das Widerständige durch ihre Werke, durch das Schaffen, indem sie alle die Wahrnehmungen verändern und Sichtweisen öffnen.
Am deutlichsten für den Widerstand steht der Preisträger Osman Kavala. Der 67-jährige Mäzen, Kunstorganisator, Ideen- und Raumgeber, sitzt seit fast 8 Jahren in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis ein. Sein Urteil lebenslänglich, wegen angeblicher Beteiligung an einem Putschversuch, wegen Spionage. Er hat Kunsträume geöffnet, Ausstellungen, Theater, Tanz, Dialoge ermöglicht, ideell wie finanziell. Dabei hat er immer auf internationalen Austausch gesetzt. Die Intendantin des Berliner Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, pries Kavala in ihrer Laudatio.
Bereits 2018, im ersten Jahr seiner Verhaftung, organisierte er aus dem Gefängnis heraus eine Reihe von Gedenkkonzerten, sein Engagement für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit hält unvermindert an. Seine große Begabung ist die Fähigkeit, das für notwendig Erachtete auch zu tun.
Auch der Belgier David van Rijbroek widersetzt sich. Als Autor, Archäologe, Historiker und Aktivist engagiert er sich für Dekolonialisierung, Dekarbonisierung und gegen den Verfall der Demokratie. Er hat die belgische Kolonialgeschichte im Kongo und in Indonesien mit hunderten Zeitzeugeninterviews erforscht. Seine Schlussfolgerungen weitet er ins Heute aus. Van Rijbroek engagiert sich für demokratische Partizipationsmöglichkeiten jenseits von Wahlen, weil gewählte Parlamentarier zu kurzfristig denken und handeln würden.
Über die Vergangenheit zu schreiben ist schon schwer, im Heute zu schreiten noch sehr viel schwerer. Doch in beiden Fällen kommt es darauf an, gewöhnlichen Menschen eine Stimme zu geben. Wenn einfache Zeitzeugen die Geschichte ihres Landes evozieren können, dann sind sie auch fähig, die Zukunft ihrer Gemeinschaft zu entwerfen. Von Togo bis Thüringen.
David van Rijbroek beklagt eine neue Kolonialisierung. Statt Asien und Afrika würde heute die Zukunft kolonialisiert und unseren Nachfahren geraubt. Ein griffiges Bild findet seine Laudatorin Annemie van Ackere, die Intendantin des Theaters Hebbel am Ufer in Berlin.
Dass du mit deinem Wissen über Kolonialismus die These formuliert hast, dass wir, so wie wir mit dem Planeten umgehen, unsere Zukunft kolonisieren, hat mir sofort eingeleuchtet und mich auch umgehauen. Once you heard it, you cannot unhear it anymore, so wie man so schön auf Englisch sagt.
Die dritte Preisträgerin, die chinesische Germanistin und Linguistin Li Yuan, ist keine Frau des Widerstands. Sie prägt seit langer Zeit maßgeblich die Kultur des Deutschlernens in China als Didaktikerin, die unter anderem aus tausenden Texten Deutschlernender typische Fehler extrahiert und damit die Lehre verbessert hat. Unter ihrer Ägide ist Deutsch erst zu einem ordentlichen Schulfach in China geworden. Mit einer anderen Sprache eröffne man sich erst die Möglichkeit zu verstehen und kulturelle Räume. So sei es auch ihr ergangen, als sie in Deutschland studierte.
Das war am Anfang wirklich schwierig, die bestehenden Thesen in Frage zu stellen, zu hinterfragen. Ich war am Anfang so schockierend überrascht in dem Kolloquium von meinem Professor. Das war so eine heftige Diskussion und ich wäre kaputt gegangen, wenn ich so starke Kritik bekommen habe. Aber dabei habe ich gelernt, ja, das gehört zur Wissenschaft. Und diese Diskussionskultur habe ich nach China mitgenommen.
Und das findet man beim Goethe-Institut, könnte momentan mehr zur Verständigung mit China beitragen als die Auszeichnung eines Dissidenten in chinesischer Haft. Li Yuans Laudator Clemens Treter wurde noch deutlicher. Die berechtigte Kritik an der politischen Situation in China präge in Deutschland den Diskurs sehr stark und rücke die dringende Notwendigkeit zu einer tiefergehenden Begegnung mit China immer in den Hintergrund.
Damit diese Begegnung trotz aller Herausforderungen gelingen kann, bedarf es auf beiden Seiten Menschen, die die Kultur und die Gesellschaft des Gegenübers verstehen wollen und die den Kontakt suchen, auch dann, wenn es schwierig wird.
Und damit steht Li Yuan in bester Tradition der Goethe-Medaillenpreisträger.
Henry Bernhard über die Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar. Tanz kann Emotionen zum Ausdruck bringen, aber auch politische Realitäten und gesellschaftliche Konflikte. Beim 37. Internationalen Tanz im August-Festival zum Beispiel, 2,5 Wochen lang ausgerichtet vom Berliner Theater Hebbel am Ufer. Kurator Ricardo Carmona leitet es seit 2023 mit großem Erfolg. Die Vorstellungen sind zu 98% ausverkauft. Und er sagt, in diesem Jahr entfalte sich das Festival wie eine tektonische Landschaft. Eine Choreografie des sich verlagernden Bodens, bei der jede Bewegung mit einer größeren Transformation zusammenhängt. Große Worte. Aber wie sieht das in der Realität aus? Das können wir unsere Kritikerin Elisabeth Nehring fragen. Sie hat schon letzte Woche in Fazit über das Festival berichtet. Heute Abend schauen wir nochmal vorbei. Es gab nämlich nochmal eine große Premiere, bevor es am Samstag zu Ende geht. Schönen guten Abend, Frau Nehring.
Guten Abend.
Die Choreografin Ligia Lewis, Amerikanerin mit karibischen Wurzeln, hat für die schwedische Kompanie Kullberg ein Stück inszeniert, das sie Something Folk nennt und in dem sie laut Programm, nochmal ein großer Satz, eine utopische Vorstellung von Zugehörigkeit jenseits nationaler Grenzen entwirft. Sehr ambitioniert hört sich das an. Wie sieht denn diese Utopie auf der Bühne aus?
Also erst einmal sehr trostlos, muss man sagen. Die Bühne ist ein hochartifizieller und zugleich auch irgendwie so ein bisschen beklagenswerter Raum, am Anfang beleuchtet von Arbeitslicht zum Neonlicht von der Decke, einem knallblauen Teppich, einem blauen Baumgerippe, Astgestänge in derselben Farbe. Und die Tänzer, die sitzen am Rande in so braunfleckigen Klamotten, ausgeleierten, zerrissenen Hosen und Hemden, einer in so einer Art Rüstung. Und die, die in der Mitte schon sind, die scheinen keine Kontrolle über ihre Gliedmaßen zu haben. Also ständig baumeln, Arme schlaff hin und her, ein Rumpf knickt ab, jemand geht mit lautem Gepolter zu Boden, dazu werden spitze Schreie oder laute Töne ausgestoßen. Also mir sind so Begriffe wie Monotonie und Stupidität in den Sinn gekommen. Und ich fand, zu Beginn war es eher eine Dystopie als eine Utopie und erst nach und nach entwickelt sich daraus was anderes.
Das hat ja vielleicht auch was mit der Vorlage zu tun. Als visuelle Inspiration dient der Choreografin Alexei Germans Verfilmung des Science-Fiction-Romans Hard to be a God von den Brüdern Strugatsky. Ist das nun eine Science-Fiction-Inszenierung, die in einer völlig fantastischen Welt spielt, oder geht es da auch um unsere Welt?
Also der Anspruch ist auf jeden Fall ganz sicher, in zugespitzter Form etwas über unsere Welt zu erzählen oder eine Möglichkeit unserer Welt. Das hat sie auch im Interview gesagt, die Choreografin Ligia Lewis. Und das ist ohnehin ihr Ansatz. Sie entführt uns ja nie in so eskapistische Fantasien. Und dieser Film, It's Hard to be a God, der spielt vor allem, sie sagten es, im Ästhetischen eine Rolle. Und der selber ist ja schon eine totale Herausforderung. 3 Stunden lang, schwarz-weiß, spielt auf einem fernen Planeten, in einer mittelalterlichen Gesellschaft, die sich da gegenseitig die Köpfe einhaut. Ganz drastische Szenen und Bilder von Armut, Mord und Totschlag. Die Figuren wirken auch in diesem Film total überzeichnet. Und wenn man da vorher mal reingeschaut hat, dann versteht man auch, wo diese Ideen dieser konsequenten Übertreibung, Überzeichnungen herkommen. Dieses ganze Kieksen und Schlenkern und Schütteln. Und wie Ligia Lewis das dann wieder in rhythmische Sequenzen übersetzt und diese Einzelaktionen des Anfangs in gemeinsames Schwingen, in gemeinsame Rhythmen übersetzt, das ist schon zum Teil toll zu sehen, witzig, aber auch schräg. Und es ist auch eine Performance, die die Nerven des Publikums herausfordert.
Mhm. Wir können ja mal in die Musik des Abends hineinhören. Anton Katz hat sie komponiert. Ja, das ist so ein Klangteppich mit Vogelgezwitscher. Das klingt für mich ja irgendwie fast hoffnungsvoll, wie ein neuer Morgen, ein Frühlingsmorgen vielleicht, nach einem möglichen Neuanfang. Kommt da dann denn wenigstens endlich mal diese Utopie zum Tragen?
Also es gibt auf jeden Fall Momente, einer gemeinsamen Feier, einer gemeinsamen Bewegung. Das ist jetzt hier in diesem Ausschnitt gar nicht so deutlich geworden, die sich eigentlich über so ein gemeinsames Stampfen vor allen Dingen ausdrückt. Ja, also das Stampfen ist wie so eine Sprache. Aber auch das verliert sich wieder. Also das Stück endet auf keinen Fall optimistisch. Es hat ein optimistisches Moment, aber es gibt keine Aussicht auf eine positive Veränderung von Gesellschaft. So habe ich es zumindest gelesen. Also ich fand, die Dramaturgie in der ersten Stunde war schon recht vorhersehbar. Der Schluss hat dann doch wieder ein paar Fragezeichen gesetzt. Aber ich glaube, so soll man hier auch rausgehen. Man soll rausgehen und verwirrt sein und vielleicht auch ein bisschen überfordert. Das Einzige, das muss ich noch anfügen, was mich heute wirklich tief irritiert hat, waren die gar nicht so wenigen Momente des sogenannten Cripping Up. Dass also, wenn DarstellerInnen ohne Behinderung Menschen mit Behinderung nachmachen, das ist ja in den letzten Jahren sehr an die Kritik geraten, völlig zu Recht. Und das hat es heute schon an einigen Stellen gegeben. Und das ausgerechnet auch von einer Choreografin wie Licha Lewis zu sehen, damit habe ich innerlich gekämpft.
Ich habe es ja eingangs gesagt, das ist ein großer Anspruch, die tektonischen Verschiebungen auch unserer politischen Welten zum Ausdruck zu bringen im Tanz. Hat das bei Tanz im August in diesem Jahr funktioniert? Sie haben das Festival ja verfolgt und mehrere Veranstaltungen gesehen.
Ja, also ich meine, das ist wirklich ein Riesenanspruch. Es ist schon schwer genug, tektonische Verschiebungen überhaupt wahrzunehmen oder zu ermessen, geschweige sie noch zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, wenn ich jetzt danach gesucht hätte, wäre ich wahrscheinlich enttäuscht worden. Habe ich aber gar nicht so sehr, weil ich mich jetzt auch im Vorfeld gar nicht so stark mit der Festivalkuration beschäftigt habe. Was ich aber gefunden habe, waren schon Stücke, die mir jetzt im weitesten Sinne neue kulturelle Kontexte eröffnet haben oder eben die auch viele Fragen und auch unterschiedliche ambivalente Gefühle aufgeworfen haben, wie zum Beispiel heute, aber auch gestern, als die brasilianische Choreografin Elia Rodrigues ihr Stück Border gezeigt hat, mit so einer riesigen beweglichen Skulptur aus weißem Stoff und Plastik, wo sich so Gestalten rausschälen. Und wir haben hinterher darüber gesprochen und wir haben alle was anderes gesehen. Ja, also wir haben wild diskutiert, haben wir jetzt so orientalistische Figuren gesehen, mittelalterliche Malerei, brasilianische Favelas. Und es gab eine Riesendiskussion auch darum, kann man das heute noch so machen? Ist das angemessen? Ist es nicht mehr angemessen? Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, was daraus entstanden ist, da habe ich gedacht, wenn eine Performance das auslöst, dass diese Gedanken dann auch nochmal weitergesponnen werden und wir so also angeregt werden über nicht nur die Kunst, sondern auch das, was die Kunst uns über die Welt erzählt, zu sprechen. Und das hat es also schon an einigen Abenden gegeben in diesem Festival. Dann finde ich, hat ein Festival schon mal seine Funktion auf jeden Fall erfüllt.
Ein sehr gutes, positives Feedback. Elisabeth Nehring, ganz herzlichen Dank. Something Folk ist morgen und übermorgen nochmal im Berliner Hebbel am Ufer zu erleben. Das Festival Tanz im August endet dann auch am Samstag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsche Regisseur Tobias Eckerlin hat einen Studenten-Oscar gewonnen. Der Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg bekommt den Preis für seinen animierten Kurzfilm A Sparrow's Song. Er handelt von einem Spatzen im Krieg, der von einer Witwe im Luftschutzkeller gerettet wird, deren Tagebuch der Regisseur gefunden hatte. Die Geschichte geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Eckerlin verfolgte aber eigentlich einen anderen Ansatz, wie er selbst im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Die Ursprungsidee war eigentlich so eine Illustration von einem toten Vogel, was da so in der Kunstgeschichte auch ein wiederkehrendes Motiv ist. Und ich bin da so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das ja poetisch und melancholisch fand und ich wusste, dass ich irgendwie aus dem Bild was machen möchte. Und ja, in der Ideenfindung bin ich dann so ein bisschen über das Tagebuch gestolpert, habe das gelesen und das ja, hat mich komplett umgehauen und dann war das eigentlich klar, dass ich daraus was machen möchte.
Der Regisseur Tobias Eckerlin. Die Serie Krank Berlin geht als Favoritin in die diesjährige Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Die Produktion von Apple TV Plus und ZDF bietet einen Einblick in die Notaufnahme einer fiktiven, chaotischen Klinik und bekam insgesamt 6 Nominierungen für die wichtigste Auszeichnung der deutschen Fernsehbranche. Krank Berlin tritt in der Kategorie Beste Dramaserie gegen die Reihe Uncivilized an, die Vorbehalte gegenüber jungen Muslimen thematisiert. Die Gewinner in allen 29 Kategorien werden Mitte September bekannt gegeben. Das Van Gogh-Museum in Amsterdam sieht sich von Schließung bedroht. Laut einer Mitteilung des Museums wäre die Zukunft des Hauses unsicher, wenn sich die niederländische Regierung nicht stärker an der notwendigen Instandhaltung beteilige. Die Arbeiten sollen 2028 beginnen, 3 Jahre dauern und 104 Millionen Euro kosten. Teile des Museums blieben dabei geschlossen. Dadurch drohten Einnahmeverluste in Höhe von 50 Millionen Euro, heißt es weiter. Eine ausführliche Recherche zu diesem Thema hören Sie morgen hier bei Fazit. Vor 89 Jahren zersägte ein Kölner Kunsthändler ein Gemälde des Renaissance-Malers Lukas Cranach des Älteren. Nun will es die Stiftung Friedenstein in Gotha retten. Wie der Spiegel berichtet, gelang der Stiftung der Rückkauf eines verloren geglaubten Fragments, das zu dem Werk Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers gehört. Das Gemälde war demnach seit 1644 Teil der Gothaer Sammlung, bis es 1936 wohl aus Geldnot verkauft wurde. Der Kunsthändler habe sich an dem blutigen Kopf des Propheten gestört und ohne diesen bessere Verkaufschancen gewittert, weshalb er das Bild kurzerhand zerlegte. Erst im vergangenen November tauchte er laut Spiegel bei einer Auktion in Paris wieder auf. Ob die Fragmente tatsächlich vereint werden können, soll jetzt ein Kolloquium entscheiden.
Je nachdem, wie man zählt, kommt man auf etwa 500 öffentlich geförderte Theater im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Klar, viele private Häuser kommen noch dazu. Schwer zu entscheiden, welches das Beste von allen sein könnte, wo die beste Schauspielerin, der beste Schauspieler eines Jahres zu sehen gewesen ist. Das Magazin Theater Heute versucht's trotzdem. Jedes Jahr bittet es Theaterkritikerinnen und Kritiker zur Abstimmung. Nun ist es wieder soweit, das Jahrbuch von Theater Heute ist erschienen, mitsamt der besten Liste. Gab's Überraschungen? Wie eindeutig waren die Abstimmungsergebnisse? Darüber kann ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin, unserer Theaterredakteurin Susanne Burkhardt. Hallo Susanne.
Hallo.
Also, Theater des Jahres ist Magdeburg. Franz Wille, der leitende Redakteur von Theater Heute, hat die Wahl zum Theater des Jahres bei uns im Programm schon mal kommentiert.
Der Spielplan ist absolut großstädtisch und zeigt eben, dass Provinz immer nur in den Köpfen von den Leuten vorkommen, die von Provinz reden. In Magdeburg leben genauso Leute wie in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München, die die Sachen sehen wollen, die in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München laufen und eben keine seichten Komödien oder halb abgenudelten Musicals, wie es in solchen Mittelstädten dann oft leider der Fall ist. Man kann auch in der Breite der Republik tolles Theater machen. Und das beweist eben das Theater Magdeburg. Und das ist sozusagen das große Ausrufezeichen hinter dieser Wahl.
Das sagt Franz Wille, der leitende Redakteur von Theater Heute, hat das also schon mal festgelegt. Das ist die Provinz. Muss man vielleicht mal dazu sagen, Magdeburg ist eine Großstadt, auch keine Mittelstadt. Und ich würde auch mal sagen wollen, Komödien und Musicals müssen nichts Schlechtes sein. Die können auch mal preiswürdig sein, wenn sie anspruchsvoll und intelligent auf die Bühne gebracht werden. Aber, Susanne, warum ist das so eine verdiente Auszeichnung? Inwiefern macht Magdeburg, gerade wie es im Jahrbuch heißt, geiles Theater?
Naja, das klang ja jetzt bei Franz Wille bei aller seltsame Beschreibung der Provinz ja doch an. Magdeburg macht ein anspruchsvolles, ein experimentelles, ein leidenschaftliches Theater. Ich glaube, vor ein paar Tagen erst wurde der Generalintendant Julien Chavez verlängert bis 2032. Er hat dem Haus neuen Schwung gegeben, kann man sagen. Es gibt mehr internationale Kooperation. Es gibt sehr viele Erstaufführungen und Uraufführungen. Es gibt neue Formate für junges Publikum. Es wurde sehr am Thema Nachhaltigkeit gearbeitet und man ist auch eine Kooperation eingegangen mit der Otto von Guericke Universität in Magdeburg zum Thema KI und Kunst. Also alles sehr zeitgemäße Themen. Und man muss sagen, wenn man aufs Schauspiel schaut, da gibt es ja eine Dreierleitung. Clara Weide als Regisseurin, Bastian Lomschee als Dramaturg und Clemens Leander als Kostüm- und Bühnenbildner. Die funktionieren offenbar sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, André, ob du dich erinnerst an unsere Theatertreffen-Sondersendung im Mai. Mhm. Da war der Regisseur Jan Friedrich bei uns zu Gast. Der war ja eingeladen mit seiner Inszenierung Blutbuch nach dem Roman von Kim de Lorison, ein Stoff über eine non-binäre Figur auf Identitätssuche. Und da hat er zu uns gesagt, dass er irgendwann mal mit Bastian Lomschee an der Bar saß und vorgeschwärmt hat, wie toll er dieses Buch findet, was er gerade liest. Und er sollte einen Klassiker inszenieren. Und ohne ihm das zu verraten, hat dann das Leitungsteam einfach mal angefragt, ob es die Rechte noch gibt und haben ihm dann zu irgendeiner anderen Premiere von Wojciech gesagt, du, wir haben übrigens die Rechte, du kannst das machen. Zitat Jan Friedrich damals bei uns in der Sendung, vielleicht scheißen wir mal drauf, ob die Leute uns die Bude einrennen und erzählen was, was uns am Herzen liegt und was uns wichtig ist. Und ich finde, das beschreibt dieses Dreierteam sehr schön. Die riskieren was, die experimentieren und die trauen sich an Stoffe ran, wo sie sagen, okay, kommen vielleicht nicht alle, aber wir finden es wichtig.
Weil da auch queere Perspektiven und Diversität jetzt wirklich mal in den Vordergrund gestellt werden.
Genau. Und es ist natürlich in einer Stadt wie Magdeburg auch ein wichtiges Angebot für eine bestimmte Community. Und interessanterweise gehen ja da auch sehr viele andere Leute rein.
Und nun zum Stück des Jahres. Ein Skandalstück Florentina Holzingers Sankta-Produktion. Wahrscheinlich wurde über kein anderes Stück im vergangenen Jahr so viel diskutiert. Selbst die Bild-Zeitung hat mitgemacht. Da kann man nicht wirklich mehr dran vorbei, oder?
Nee, genau, das denke ich auch. Da kann man nicht dran vorbei. Das ist ein Megaprojekt, eine Großkooperation verschiedener Bühnen und Festivals. Und ich finde auch eine der besten Arbeiten von Florentina Holzinger, der österreichischen Choreografin. Bei ihr sind ja alle Darstellerinnen nackt. Und ich finde, bei ihr in dieser Produktion hat es wahnsinnig gut gepasst, das Thema mit der Umsetzung. Hier geht es ja um die Lustfeindlichkeit der katholischen Kirche und die Selbstbestimmung der Frau nach der Kurzoper von Paul Hindemith, Sancta Susanna. Und klar, es gibt krasse Szenen. Eine Frau schwingt mit ihrem Körper als Klöppel in einer riesigen Glocke oder eine schneidet sich ein Stück Fleisch aus dem Körper, Fingernagel groß und brät es dann auf dem Grill und es wird dann auch gegessen und natürlich auch abgefilmt, vergrößert, gezeigt. In Stuttgart gab es Ohnmachtsanfälle deshalb. Es wurde dann auch, du hast ja schon gesagt, von der Bild-Zeitung skandalisiert. Aber wenn man es gesehen hat, ja, also für empfindliche Menschen war das sicherlich nichts, aber solche Bilder wie den Finger in die Wunde legen, das sind Bilder, die für mich da gut funktioniert haben. Und die Kritiker kamen ja dann offenbar auch nicht dran vorbei am Bühnenbild von Sancta von Nikola Knežević. Das ist so eine, eigentlich eine Bühnenlandschaft, könnte man sagen, aus Kletterwand und Halfpipe und allen möglichen Gerätschaften, auf denen die Darstellerinnen dann rumturnen konnten. Also das ist Bühnenbild des Jahres geworden und auch die Dramaturgie des Jahres geht an die 8 beteiligten Dramaturginnen des Sancta-Teams. Das zeigt also nochmal, was das für ein gigantisches Projekt war mit dem Schweriner Opernchor, mit einem Orchester und so weiter. Und damit würde ich sagen, ja, man kam da einfach nicht dran vorbei.
Die Schauspielerin des Jahres ist Julia Rieder für ihren Soloauftritt als Fräulein Else am Wiener Volkstheater. Bei den Männern wird es unübersichtlich. Da teilen sich 3 Schauspieler die Auszeichnung. Thomas Schmauser, Andreas Döhler und Moritz Kienemann. Jeweils mit 3 Stimmen. Das wird jedes Jahr kritisiert bei dieser Umfrage. Es genügt also, dass 3 von 47 KritikerInnen Stimmen zusammenkommen. Sagt denn das dann trotzdem was aus, wenn die so dicht beieinander liegen mit so wenigen Stimmen?
Ja, das ist eben das Problem bei dieser Umfrage. Also ich habe mal geguckt, von den 47 Kritikern in Theater heute haben 9 gesagt, dass sie keines zum Theater des Jahres wählen, während Magdeburg jetzt mit 6 Stimmen gewonnen hat, wenn man das so nennen darf, und die Volksbühne zum Beispiel 4 Voten hatte oder das Staatstheater Wiesbaden auch 4 Voten. Das ist natürlich nicht wirklich aussagekräftig. Ja, dazu müssen wir sehen, dass wir kaum noch Kritiker haben, die wirklich durch die ganze Republik reisen und auch an die kleineren Orte kommen. Ich bin mir sicher, es gibt sehr große Blindflecken in bestimmten Regionen, wo einfach keiner hinkommt. Inzwischen ist es ja fast so, dass nur noch die Theatertreffen-Jury dafür bezahlt wird, dass sie reist. Und was dann diesem einen Juror in seinem Landstrich, den er da bereisen muss, nicht auffällt oder eben durch die Lappen geht, das taucht dann nicht mehr auf. Und es fällt natürlich sehr auf, dass zum Beispiel Florentina Holzinger und auch Theater Magdeburg, die waren natürlich die großen Stars beim Theatertreffen. Magdeburg war in aller Munde und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere aus Berlin dann jetzt auch mal dahin gefahren ist und gedacht hat, das ist eigentlich ein ganz gutes Theater, der aber wieder nicht nach Schwerin fährt, obwohl in Schwerin war wiederum Florentina Holzinger. Also wenn diese Städte nicht schaffen, in Kooperation zu gehen und irgendwie beim Theatertreffen aufzutauchen, wo dann eben doch die Branche sich trifft und Sachen sieht. Es fällt immer wieder auf bei jeder Auswahl, dass das oft Sachen sind, die Leute beim Theatertreffen gesehen haben, sonst kriegen die diese Aufmerksamkeit nicht. Von daher ist diese Umfrage, so sehr ich das jetzt Magdeburg gönne, immer ein bisschen ungerecht.
Bei einem Punkt waren sich sehr viele einig. 20 Nennungen gab's für das Ärgernis des Jahres. Ist ja nicht alles rosig im Theaterleben. Auch da keine Überraschung, oder? Was war das Ärgernis des Jahres für die meisten Kritikerinnen und Kritiker?
Auch gar nicht überraschend. Das war die fatale Spar- und Kulturpolitik des Landes Berlin. Und 7 weitere haben dann auch noch anderswo gesagt. Also insgesamt 27 von 47 Kritikern haben sich über die Sparpolitik im Kulturbereich geärgert. Und darüber haben wir natürlich auch viel berichtet. Und eigentlich wundert man sich, dass es nicht alle waren.
Susanne Burkhardt, vielen Dank.
Gern.
Das Jahrbuch von Theater heute gibt's ab heute im Handel. Da können Sie dann auch die anderen Preisträgerinnen und Preisträger nachlesen. Im Januar hat Susanne Burkhardt mit Elena Philipp, die beiden Hosts des Theaterpodcasts, das Magdeburger Schauspielteam zu einem langen Gespräch getroffen. Zu finden in der Folge 76 unseres Theaterpodcasts. Das können Sie nachhören in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir schauen jetzt nochmal bei der Ruhr-Triennale vorbei. Die ist heute in ihre zweite Festivalwoche gestartet mit einem langen Abend, der gerade erst vor kurzem zu Ende gegangen ist. Oracle, so heißt die Uraufführung. Ein Stück von Anka Herbut und Regie geführt hat der polnische Regisseur Lukasz Twarkowski. Der ist schon zum zweiten Mal bei der Ruhr-Triennale zu Gast und verbindet wieder Theater, Video und bildende Kunst mit digitalen Technologien. Diesmal geht es um Alan Turing, den britischen Pionier der Informatik, der den Enigma-Code geknackt und damit den Zweiten Weltkrieg erheblich verkürzt hat. Wie dessen Leben auf die Bühne gebracht wurde, weiß meine Kollegin Elisabeth Luft. Sie kommt gerade aus der Premiere in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord. Schönen guten Abend, Frau Luft.
Guten Abend.
Also Regisseur Lukasz Twarkowski hat ein Faible für Wissenschaftstheater offensichtlich. In Quanta, das war die letzte Aufführung bei der Ruhr-Triennale, ging es um Quantenphysik. Nun hat er angekündigt, eine theatrale multimediale Erkundungstour über Alan Turing, KI und die dunkle Seele der Technik zu inszenieren. Wie viel Wissenschaft packt er da jetzt rein und was noch alles?
Naja, also einerseits ist da erstmal vor allem Biografie. Also es geht um die Figur Alan Turing. Es geht darum, wie er den Enigma-Code entschlüsselt hat 1941 und dann aber auch später von seinem eigenen Land, von seiner eigenen Regierung wegen seiner Homosexualität verfolgt wurde und sich dann später auch das Leben genommen hat. Also einerseits um diese Figur, die Biografie von Alan Turing und dann andererseits aber auch neben diesem Code auch um künstliche Intelligenz heute. Also der Bogen wird da geschlagen, denn Turing hatte schon ganz, ganz früh eine Vision von einer menschenähnlichen Intelligenz und hat unseren KIs von heute unter anderem mit dem Turing-Test, die meisten werden ihn kennen, den Weg geebnet. Hören wir mal rein, wie sich das heute Abend anhört.
Imagine a game that plays itself. A game that needs no players. Imagine that the field of the game consists of four-sided spaces where cells begin to appear.
Ja, es geht also um darum, wie Maschinen denken lernen, wie sie sich verhalten können, ob sie sich irgendwann so verhalten können werden wie Menschen, dass da kein Unterschied mehr merkbar ist. Darum, was KI heute schon kann, wie weit sie noch gehen kann, wo sie auch gefährlich wird und ob wir Realitäten und Illusionen morgen überhaupt noch unterscheiden können.
Mhm. Anka Herbert, die das Stück geschrieben hat, beschäftigt sich mit Strategien des Widerstands und neuen Modellen des Zusammenlebens. Kommt das hier zum Tragen? Also was ich gesehen habe, auch im Trailer, sah alles wahnsinnig düster aus, vernebelt und beklemmend. Gibt es da irgendwie eine positive Sicht auf die Gegenwart und die Zukunft?
Naja, ich würde sagen schon. Man muss dazu sagen, vielleicht ganz kurz vorweg noch, Lukasz Twarkowski und Anka Herbut, die beschäftigen sich beide schon immer wieder mit der Frage seit Jahren, wie man besser und gerechter zusammenleben kann. Das heißt, da haben sich wirklich zwei gefunden, die da Profis auf dem Gebiet sind. Es geht einerseits um Widerstand, ja, auf jeden Fall positiv, weil es darum geht, wie tut sich eine Gruppe von WissenschaftlerInnen und auch von Militärs zusammen, um diesen Code zu entschlüsseln und damit den Zweiten Weltkrieg früher zu beenden. Wie müssen die auch zusammenhalten, um sich dieser Riesenaufgabe stellen zu können? Und dann geht es auch um neue Modelle des Zusammenlebens. Auch das in irgendeiner Form positiv. Natürlich immer mit diesem düsteren, dunklen Background von die KI wird irgendwann über uns kommen und die Welt übernehmen und wir werden sie nicht mehr in den Händen haben. Aber neue Modelle des Zusammenlebens deshalb. Wie verändert die KI und die Technik denn unser Leben in Zukunft? Also sich dieser Frage zu stellen, auch eine Utopie trotzdem zu entwickeln, obwohl es irgendwie eine dystopische Situation zu sein mag, aber zu überlegen und sich zu trauen, immer noch selbst zu gestalten, obwohl da etwas ist, was wir nicht beherrschen können.
Oracle ist eine Koproduktion der Ruhr-Triennale und des Dailes-Theaters in Riga, spielt im Nachkriegsengland und offensichtlich in einem zeitlosen digitalen Raum und irgendwie bezieht sich das eben auch auf die Gegenwart, wie Sie gesagt haben. Man kann sich schon vorstellen, dass das in einem Industriebau wie der Kraftzentrale gut in Szene gesetzt werden kann. Wie genau sah das denn aus fürs Publikum?
Das passt wirklich richtig gut. Wir starten 1941 in Bletchley in der Zentrale, wo eben dieser Code entschlüsselt werden soll von der britischen Regierung und eben WissenschaftlerInnen, die für sie arbeiten. Das ist eine Drehbühne, quadratisch, die sich dreht, wo wir verschiedene Zellen haben, in denen einzelne Räume sich befinden. Diese Bühne dreht sich, wie gesagt, wir bekommen Einblicke in einen Raum von einem Kommandanten oder so, irgendeiner militärischen Führungsperson, natürlich in den Raum, in dem Alan Turing mit seinen KollegInnen arbeitet, in ein Wohnzimmer, in verschiedene Büros, also das Ganze dreht sich die ganze Zeit, es wird unglaublich viel mit Licht gearbeitet, mit Musik, die ganze Zeit extrem laut, pulsierend, wo man richtig merkt, so, die sind unter Druck, da gibt es wirklich was zu erreichen und auch dieses Technische, was die ganze Zeit eine Rolle spielt, wird durch diese Musik und auch das viele Licht, viel Videos auch betont. Dabei gibt es ganz verschiedene Zeitebenen, die miteinander verbunden werden. Also einerseits haben wir eben Alan Turing, 41, mit seinen KollegInnen. Andererseits haben wir einen Google-Entwickler, also 2021, 2022, ein Google-Entwickler, der damals behauptet hat, seine eigene KI hätte ein Bewusstsein entwickelt. Das verbindet sich alles miteinander und wird parallel von VideografInnen gefilmt und oben über diese Drehbühne auf eine Leinwand projiziert, sodass wir den Figuren auch ganz, ganz nahe kommen können.
Es ist viel los offensichtlich und es hat auch lange gedauert, ich glaube annähernd 4 Stunden. Das wäre jetzt die Frage, musste das tatsächlich so ausführlich abgehandelt werden?
Naja, also 4 Stunden wären vielleicht nicht nötig gewesen, aber ich will eigentlich es doch wieder relativieren, denn es braucht schon die Zeit. Es ist zentral, dass wir uns so viel Zeit nehmen, dass die Produktion sich traut, die Regie sich traut, diese Zeit auch einzusetzen. Es sind unheimlich viele sehr filigrane Momente, zwischenmenschliche Momente, in denen man merkt, so die Figuren sind unter Druck, die haben, obwohl sie in dieser Stresssituation sind, einen Krieg beenden zu wollen. Dennoch gibt es auch zwischenmenschliche Emotionen, Gefühle, da ist Stress, da sind Menschen verliebt, da gibt es Erinnerungen, da geht es immer wieder darum, was bringen wir selber mit, auch in diese Situation. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns hier Zeit nehmen, das ist wirklich der Moment für Theater, das ist großes Theater, das ist der Grund, warum man zur Ruhrtriennale kommt, weil man überfordert wird, weil hier was passiert und sich Zeit genommen wird für etwas, wofür sonst keine Zeit ist.
Elisabeth Luft, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Die nächsten Vorstellungen von Oracle sind am kommenden Samstag und Sonntag in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord zu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Hans von Trotha hat sie für uns aufgeschlagen.
Wird Clio, die Muse der Geschichte, jetzt konservativ, fragt Janis Koltermann in der FAZ. Es geht darum, wie die Geschichtswissenschaft ihre politische Positionierung diskutiert. Während die einen ein stärkeres Engagement gegen rechts fordern, hoffen die anderen auf das Ende einer linksliberalen Hegemonie. War Geschichte nicht Wissenschaft und Wissenschaft irgendwie objektiv? Eher nicht, erinnert Janis Koltermann. Für mehr als 100 Jahre nach ihrer Etablierung als akademische Disziplin im frühen 19. Jahrhundert galt die Geschichtswissenschaft als durch und durch konservativ. Sie schrieb im Kaiserreich Deutsche Geschichte als Apologie des preußischen Obrigkeitsstaats. Das änderte sich erst in den 60er Jahren, als eine neue Generation von nach 1945 Ausgebildeten die traditionellen Vertreter des Fachs herausforderte. Es kam zu einer umfassenden Polarisierung zwischen zwei Lagern, die sich in Geschichtsbild, Methodik und politischer Positionierung grundsätzlich voneinander unterschieden. Die rhetorische Frage, ob der Demokratie mit einer dezidiert aktivistischen Wissenschaft mehr geholfen sei, als mit einer Wissenschaft, die so weit wie möglich wertneutral arbeitet und gerade deswegen glaubhaft Fake News entlarven, die Freiheit der Forschung verteidigen und mündige Bürger ausbilden kann, beantwortet Janis Koltermann in der FAZ mit dem klar positionierten Fazit, auch eine konservativere Clio kann Demokratin sein. Aber ist Geschichte am Ende nicht eh eine Sparte der Literatur? Kommt es nicht vor allem auf die Sprache an? Die FR bringt ein interessantes Gespräch, in dem es unter anderem darum geht, wie Sprache sich anders denken lässt. Die Übersetzerin Annette Hug spricht über die Literatur der Philippinen, diesjähriges Gastland der Frankfurter Buchmesse. Sie schwärmt: Ich bin sehr verliebt in das Verbensystem von Tagalog, das ganz anders funktioniert als im Deutschen. Für das Übersetzen heiße das, ich muss mich innerlich stark entfernen vom Satzbau des Originals, mir das Geschehen lebhaft vorstellen, daraus deutsche Sätze formen und dann schauen, ob ich es getroffen habe. Ist das am Ende nicht genau so, wenn man ein Ereignis aus der Geschichte in Worten von heute rekonstruiert? Es geht in dem Gespräch auch um Unterschiede verwandter Sprachen. Da ist Annette Hug als Schweizerin sensibel, auch bei den sogenannten austronesischen Sprachen, ein Begriff, den übrigens ein österreichischer Ethnologe geprägt hat. Auch Deutsch gibt es ja in ausgesprochen unterschiedlichen Varianten. Frage, ist es eigentlich alles ein Deutsch, das sagen sogenannte Monozentriker, oder sind es viele Deutschs, so die Plurizentriker? Die Frage beschäftigt Hannes Hintermeier nun wieder in der FAZ. Er berichtet unter Berufung auf eine noch laufende Studie, in der Partie Monozentriker gegen Plurizentriker liegen letztere uneinholbar vorn. Entscheidender Zusatz, jedenfalls in Österreich. Und noch ein entscheidender Zusatz, diesen Nachweis führt derzeit der in Vancouver lehrende Anglist und Auslandsösterreicher Stefan Dollinger. Auch wenn, bemerkt Hannes Hintermeier, sich unsere Nachbarn eine größere Lässigkeit dem Leben gegenüber attestieren, beim Thema gemeinsame Sprache hört der Spaß auf. Er versucht eine biografische Erklärung im Fall des Studienautors, der sei als Sohn des Eisenbahnknotenpunkts Adnang Puchheim sozusagen von Geburt an Plurizentriker, wie wohl 94% der Österreicher. Und ja, könnte man nicht auch vom Österreichischen sagen, es hat ein Verbensystem, das ganz anders funktioniert als in unserem Deutsch? Und dann hat auch die konservative Clio, immer besorgt ums Nationale, noch ihren Auftritt in der germanischen Sprachkonkurrenz. Hier in Form der germanistischen Lehrmeinung, die eine Entnationalisierung des Deutschen befürchtet. Da geben Hintermeier, Dollinger und 94% der Österreicher jetzt Entwarnung. Tausende von sogenannten Austriazismen seien, Zitat, nicht bestandsgefährdet. Zwar lernen wir auch, nicht einmal 0,5% der Dudeneinträge trägt den Vermerk österreichisch, aber solange es bei Angelobung, Terminierung, Urgenz und Verschiertem bleibt, reicht es doch völlig.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.